Gensequenzierung ist die Bestimmung der Erbinformation. In diesem speziellen Fall geht es um die Erbinformation des Virus. Die besteht aus vielen Einzelbausteinen. Erbinformation kann sich über die Zeit verändern. Die Bausteine können andere werden. Und wir wollen genau wissen, welche Veränderungen treten auf, um dann zu erkennen, welche Bedeutung haben sie für die Pandemie.
So, lieber Professor Greußlich, wir haben ja von Seiten der Landesregierung Ende Januar einen Beschluss gefasst, die Landesstrategie aufzusetzen, eine möglichst vollständige Vollgenomsequenzierung der COVID-19-positiven Proben hier in Land Baden-Württemberg vorzunehmen. Das war auch eine starke Anregung, die von Ihnen selber kam. Ich habe danach ja immer mal wieder so Rückmeldungen und kritische Nachfragen bekommen. Warum eigentlich macht Baden-Württemberg sowas, wo es doch bundesweit eine Maßgabe gibt, 5 bis 10% aller Proben werden sequenziert, das reicht. Warum kommt die Extrawurst aus Baden-Württemberg?
Ich denke, 5 bis 10% zu sequenzieren ist ein wichtiger und hilfreicher Ansatz, um die generelle Verteilung von Veränderungen von neuen Varianten in der Region, im Land, in der Bundesrepublik zu verfolgen. Da kriege ich einen Überblick, wenn etwas vermehrt auftritt. Ich kriege einen Überblick, wenn bestimmte Varianten gehäuft, auch regional gehäuft auftreten und lerne etwas darüber. Über die tatsächliche Entwicklung im Land und über die Tatsache, welche Personen haben welche Varianten und wie geben sie sie weiter, lerne ich nicht so viel, weil die zufällige Sequenzierung ja bedeutet, ich nehme jede 10. Probe meinetwegen oder jede 5. Probe oder jede 20. Probe und sequenziere sie zufällig aus der Gesamtmenge aller positiven Proben. Wie gesagt, einen epidemiologischen Überblick über das Land ist fein. Eine tatsächlich für die Region und für das Bundesland spezifische Nachverfolgungskapazität mit Kenntnis über die Veränderung der Varianten erreiche ich damit nicht. Deswegen glauben wir, dass es der richtige Weg ist.
Und würden Sie mal erläutern, was macht dann dieses Sequenzieren und Aufbereiten der entsprechenden Proben so anspruchsvoll? Wer muss zusammenwirken, damit das klappt? Was ist das für eine Logistik, die man da aufbauen muss?
Ja, zunächst muss die Probe ins Labor kommen. Das ist, wenn sie zum Beispiel bei unserem Universitätsklinikum Heidelberg bearbeitet wird, klar, dann ist sie da, dann wird sie verarbeitet, dann wird bestimmt, ob die Probe überhaupt positiv für das Virus war. Anschließend muss sie aufbereitet werden für die Sequenzierung. Dazu muss die RNA, das ist die Erbinformation des Virus, extrahiert werden und auf eine entsprechende Platte gebracht werden. Bearbeitet wird es im 384-Probenformat, das heißt 384 Proben werden zusammengebracht, also nicht in einen Topf, sondern in einzelne kleine Töpfchen gebracht und werden dann für die Sequenzierung weitergegeben. Dazu haben wir hier in Heidelberg die sehr glückliche und besondere Situation, dass wir am DKFZ und am EMBL zwei der großen Sequenzierzentren, die menschliche Genome, Krebsgenome und Ähnliches in großem Umfang sequenzieren. Das Virus hat ein viel kleineres Genom. Insofern ist die Menge der Bausteine natürlich viel geringer. Und dort wird dann die eigentliche Sequenzierung durchgeführt. Das läuft so, dass die Probe am Tag kommt, über Nacht sequenziert wird. Und dann kommt ein weiterer Teil der Hauptarbeit, das ist die bioinformatische Analyse. Die Sequenz läuft ja nicht so, dass wir die 30.000 Bausteine, die ein Virus-Erbgut hat, nacheinander in ein Word-Dokument hineingefriemelt bekommen, sondern wir kriegen viele kleine Schnipsel, die ausgewertet werden müssen und zusammengebracht werden müssen. Die Ergebnisse, ist es das bisherige Virus, ist es die englische Variante oder eine andere Variante, wird dann wiederum über das Diagnostiklabor, also unser Universitätsklinikumslabor, an das Gesundheitsamt, das Regionale, gemeldet, damit die entsprechenden Maßnahmen ergreifen können. Das ist der eigentliche diagnostische Teil. Und dann kommt natürlich der Teil, dass die Daten in eine Datenbank eingebracht werden, die dann mit anderen nationalen, internationalen Datenbanken vernetzt sein muss und dort die Gesamtsequenzen hineingehen, sodass wir dann am Ende damit auch neue und Erkenntnisse gewinnen kann und sie der Forschung zur Verfügung stellen.
Das hat mich ja in einer besonderen Weise überzeugt. Auch am Ende die Geschwindigkeit, in der das Konzept ja jetzt umgesetzt wurde, in welcher Weise Sie hier in der Lage sind, zusammenzuarbeiten. Über verschiedene Institutionen hinweg. Ich meine, EMBL hier oben auf dem Berg mit internationaler Ausrichtung, das DKFZ als Krebsforschungszentrum, das Universitätsklinikum, aber eben auch die Koordination, die Absprache mit den Gesundheitsämtern und die letzte Komponente, die Sie jetzt auch noch erwähnt haben, das Einbetten über die Zugänglichmachen der Daten und Speichern der Daten in internationalen Kontext. Ich würde da gerne noch mal eine Einordnung hören. Wie stehen wir denn mit diesem Projekt im internationalen Vergleich da?
Mit dem Projekt stehen wir im internationalen Vergleich, wenn es mal voll läuft und die Sequenzen auch überall eingebracht sind, sehr, sehr gut da. Deutschland insgesamt steht im internationalen Vergleich sehr schlecht da. Der Anteil der Sequenzierung, das ist ja auch im Herbst, Winter sehr beklagt worden, als aus Großbritannien die Ergebnisse rüberkamen, ist gering gewesen. Das war in Forschungsprojekten an einzelnen Standorten bearbeitet worden. Aber wir haben anders als zum Beispiel Großbritannien keine bundesweite systematische Sequenzierung gehabt und aufgebaut. Auch das Einspeisen von Daten in die internationalen Datenbanken, wenn man sich die anschaut, wo kommen denn die Sequenzen her, ist Deutschland dort massiv unterrepräsentiert. Das muss sich ändern. Wir müssen einerseits mehr Daten generieren. Da hilft die Landesstrategie oder ist entscheidend dafür die Landesstrategie, um es voranzubringen. Und dann müssen diese Daten auch zum einen selbstverständlich in die nationalen Datenbanken beim Robert-Koch-Institut eingespeist werden. Das regelt ja auch die Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums. Das muss so sein und ist auch richtig so. Aber sie müssen eben auch in die großen internationalen Datenbanken gehen. Wir leben davon, dass wir Daten aus anderen Ländern bekommen und verfügbar bekommen, dass die geteilt werden, dass sie offen geteilt werden und auch der Forschung zugänglich sind. Es ist unsere Aufgabe und unsere Verpflichtung, dass wir auch die Daten selbst dort hineinstellen und dass wir mehr zu diesem internationalen Einsatz beitragen.
Also ich glaube, als Wissenschaftsministerin ist der Gedanke von enormer Bedeutung, dass für die großen Fragen, an denen wir arbeiten, irgendwie auch als Menschheit irgendwie arbeiten müssen, für diese großen Dinge wie die Bewältigung der Pandemie, ich glaube, für den Klimawandel gilt das nicht anders. Wir kommen nur voran, wenn wir die wissenschaftliche Expertise nutzen und wenn wir sie global nutzen. Ohne diese Kooperation wird am Ende jeder Versuch scheitern. Wir kriegen diese Probleme nur global bearbeitet und deswegen ist diese Form des Vorausdenkens, des Agierens der Wissenschaft auch für die Politik so wichtig, weil sie wirklich Treiber sind in der Frage, dass man seine Kräfte zusammenbringen muss. Lokal, über die Institutionen hinweg, aber eben bis ins internationale Spielfeld hinein.
Die lokale Vernetzung ist der Grundbaustein. Keine kleine, mittelgroße und nicht mal eine große Einrichtung wird es alleine schaffen. Selbst wenn Sie uns alle Ressourcen geben würden, in kurzer Zeit etwas derartiges zu etablieren. Wir wären auch nicht in der Lage, wenn nicht vieles schon existieren würde, wenn die Sequenzierzentren nicht schon aus anderen Gründen aufgebaut worden wären und in dieser Form schon eng zusammenarbeiten können. Wenn Sie das von nichts auf gleich aufbauen müssen, dann ist auch ein gutes Argument, dass man bestimmte Infrastrukturen, bestimmte Forschungsstrukturen, Kapazität und das Wissen und Können erhalten muss, auch wenn gerade keine Pandemie oder kein derartiges Problem existiert. Und dann muss alles, was lokal generiert wird, lokal verarbeitet werden und für die Versorgung und die Gesundheit in der Region, im Land, in der Bundesrepublik genutzt werden. Aber es muss gleichzeitig unbedingt auch der nationalen und insbesondere der internationalen Community zur Forschung zur Verfügung gestellt werden. Denn wie Sie sagen, die Erkenntnisse werden am Ende nur global gewonnen werden. Wir müssen über die Verbreitung, jetzt sind neue Varianten in Kalifornien berichtet worden, in New York berichtet worden. Wir müssen wissen, was passiert mit denen. Wie sieht es in Indien aus? Wie sieht es in Südafrika aus? Wir müssen das zeitnah wissen und nicht irgendjemanden irgendwo anrufen müssen und fragen, was findet ihr denn gerade? Und wie eben schon mal gesagt, es ist unsere Verpflichtung, dazu beizutragen.
Jetzt haben wir da 31 Millionen zunächst mal zur Verfügung gestellt, um genau dieses Projekt systematisch und groß gedacht anzulegen und in der Tat auch einzuzahlen auf die globale Wissenschaftscommunity. Sie sind jetzt ja eigentlich seit kurzer Zeit am Start und sequenzieren mit voller Kraft das, was an Proben auch angeliefert wird. Haben Sie schon was gefunden? Viren mutieren ja eigentlich ständig. Genau. Also ist was Besonderes schon zutage getreten?
Also wir sehen natürlich Veränderungen in den Viren. Wir finden die bekannten und anderswo auch beschriebenen Varianten, die englische Variante insbesondere selten, die südafrikanische bisher kaum, die brasilianische Variante. Was wir auch gesehen haben, ist eine Variante, die in den internationalen Datenbanken schon beschrieben worden ist, die aber bisher nicht vermehrt aufgetaucht ist, die bei uns eine besondere Häufung aufzuweisen scheint. Das verfolgen wir natürlich intensiv nach. Das ist jetzt nicht die dominante Variante, aber sie ist doch deutlich gehäuft in der Region. Und die Frage, die sich für uns im Moment stellt, ist das ein Ereignis, wo halt in eine Community, in eine Gruppe von Menschen ein Virus hineingekommen ist, sich dort ausgebreitet hat, aber ansonsten kaum verändert ist, oder ist es etwas, das sich weiter ausbreitet? Dazu muss man es weiter verfolgen. Das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht endgültig beantworten.
Ich glaube, es ist wichtig, als die Mutanten da ins Spiel gekommen sind, wir hatten ja in Baden-Württemberg, ich glaube, es war Weihnachten, zum ersten Mal nachgewiesen in Baden-Württemberg, die britische Mutante. Und ich habe erleben können in den vielen Gesprächen, die ich führen kann, die Leute kriegen ja auch Angst, ja. Aber wir werden ja schlicht und einfach mit dem Thema Mutation auch leben lernen müssen. Ich glaube, von daher kann das, was Sie zutage bringen, auch eine Möglichkeit sein, über das nötige Wissen, die Transparenz, aber auch die Menschen mitzunehmen, zu sagen, wir leben damit und wir lernen, damit umzugehen und die Gefahr zu bändigen. Es gab ja welche, die gesagt haben, passen Sie mal auf, dann kriegen Sie da also jetzt irgendwelche Baden-Württemberg-Varianten, die zutage treten. Was sagen Sie zu den Menschen, die davor Angst haben?
Naja, ich glaube, nicht zu sequenzieren ändert an der Verteilung der Viren nichts. Es ändert nur etwas an unserer Kenntnis darüber, womit wir umgehen. Als Wissenschaftler und Arzt bin ich der Rationalität verpflichtet und deswegen ist es mir sehr viel sympathischer, ich weiß, was da ist, als das Gleiche ist da, aber ich weiß nichts darüber. Das Wunschdenken ist ja manchmal das, was existiert, verschwindet, wenn man nur nicht genug darüber weiß. Es existiert aber weiter. Deswegen brauchen wir Wissenschaft, deswegen brauchen wir Erkenntnis und deswegen müssen wir das Wissen auch miteinander teilen.
Und das ist eine wunderbare Erklärung dafür, warum dieses Projekt der Vollgenom-Sequenzierung der Covid-19-Proben so richtig ist und wichtig ist, hoffentlich für das Land, die Menschen hier einen Vorteil bringt, aber eben auch für den wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn national und auch global. Und vielen Dank nochmal für die Initiative. Sie sind ja einer derer, die es wirklich irgendwie auch designt haben, konzipiert haben, zusammen mit den anderen Einrichtungen. Es sind jetzt viele Einrichtungen im ganzen Land beteiligt, aber sozusagen ein Kern des Ganzen sitzt genau hier mit Ihnen mir gegenüber. Herzlichen Dank nochmal und viel Erfolg beim weiteren Sequenzieren.
Und wir danken der Landesregierung dafür, dass es ermöglicht.